Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Hallo und herzlich willkommen. Wir kennen das ja alle. Oder man benutzt im Deutschen Wörter wie, sagen wir mal, Zigarette und denkt gar nicht drüber nach, dass das ja eigentlich aus dem Französischen kommt.
Genau. Solche Lehnwörter sind allgegenwärtig.
Aber wie kommt sowas überhaupt in unsere Sprache? Und noch grundsätzlicher gefragt, was passiert eigentlich mit Sprachen, wenn verschiedene Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen, sich vermischen, vielleicht auch Familien gründen?
Ja, wie stark beeinflusst dieser Kontakt dann die eigentliche Struktur, also die Grammatik oder den Satzbau?
Genau das ist die Frage, der wir heute mal nachgehen wollen. Wir stützen uns dabei auf eine ziemlich spannende internationale Studie. Die Federführung lag bei der Universität Zürich und das Ganze ist in Science Advances erschienen.
Und das wirklich Besondere daran ist der Ansatz, oder?
Absolut. Die Forscherinnen und Forscher benutzen Genetik, um Sprachwandel zu untersuchen. Das klingt erstmal nach einer ungewöhnlichen Kombination.
Definitiv. Genetik und Linguistik zusammen.
So, okay. Lass uns das mal genauer unter die Lupe nehmen. Wir schauen uns an, wie die genetische Geschichte von Populationen uns vielleicht helfen kann, zu verstehen, wie Sprachen Merkmale voneinander übernehmen.
Oder eben auch nicht, wie wir sehen werden. Warum sie sich manchmal vielleicht sogar bewusst voneinander abgrenzen.
Gut, fangen wir mal mit der Herausforderung an. Wenn man erforschen will, wie Sprachen sich früher beeinflusst haben, da stößt man doch sicher schnell an Grenzen, oder?
Absolut. Oft fehlen einfach die historischen Aufzeichnungen, gerade wenn man global schaut. Man weiß oft nicht genau, wer wann mit wem Kontakt hatte und wie intensiv der war.
Und wie sind die Forschenden dieses Problem, dieses Hindernis angegangen? Was war da der Schlüssel?
Ja, da kommt eben dieser innovative Kniff ins Spiel. Sie nutzen die genetische Vermischung, Admixture, nennen das die Fachleute, als eine Art indirekten Hinweis, einen Proxy sozusagen für den Kontakt, der in der Vergangenheit stattgefunden hat.
Okay, Admixture als Proxy für Kontakt. Aber warum funktioniert das?
Naja, die Logik dahinter ist eigentlich ziemlich naheliegend. Stell dir vor, zwei Gruppen leben über lange Zeit eng zusammen. So eng, dass es eben zu genetischer Vermischung kommt. Durch gemischte Partnerschaften, gemeinsame Kinder über Generationen hinweg.
Mhm.
Solche intensiven sozialen Kontakte, die schaffen natürlich optimale Bedingungen für sprachlichen Austausch. Da werden ja nicht nur Gene weitergegeben, sondern eben auch kulturelle Dinge. Und Sprache ist da ganz zentral.
Klar. Wo Menschen so eng zusammenleben, da tauschen sie sich aus.
Genau. Und wichtig ist hier, die Studie schaut nicht primär auf einzelne Lehnwörter wie deine Zigarette oder wie das englische Wort Pound, das ja vom lateinischen Pondo kommt.
Sondern
auf die strukturellen Merkmale, den Satzbau, das Lautsystem, grammatikalische Kategorien, also die tieferen Ebenen der Sprache. Man spricht davon horizontaler Weitergabe, also Übernahme zwischen Gruppen, nicht die übliche vertikale Weitergabe von Eltern an Kinder.
Verstehe. Also, wo sich die Gene mischten, da, so die Annahme, mischten sich potenziell auch die Sprachstrukturen. Was kam denn nun konkret raus, als das Team diese genetischen Fingerabdrücke des Kontakts mit den Sprachdaten verglichen hat?
Da gab es ein zentrales Ergebnis, das wirklich bemerkenswert ist. Wenn Populationen, die ursprünglich verschiedene, nicht verwandte Sprachen sprachen, nachweislich genetischen Kontakt hatten.
Also diese Admixture nachweisbar war.
Genau. Oder auch wenn sie einfach nur sehr lange im selben geografischen Raum lebten, dann werden ihre Sprachen sich in diesen strukturellen Merkmalen messbar ähnlicher.
Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal erwartbar. Kontakt führt zu Austausch, führt zu Angleichung. Gab es daran trotzdem etwas Überraschendes?
Ja, das gab es. Und das ist eigentlich der Kern der Sache. Die Überraschung liegt im Ausmaß dieser Annäherung. Oder besser gesagt, in der Rate, mit der die Sprachen strukturell ähnlicher werden. Die ist nämlich weltweit erstaunlich konstant.
Wie meinst du das? Konstant.
Es spielt offenbar kaum eine Rolle, welche Art von Kontakt das war. Ob das jetzt lokale Interaktionen zwischen Nachbarn waren oder große vorgeschichtliche Wanderungen, wie bei der Ausbreitung der Landwirtschaft im Neolithikum.
Okay.
Oder sogar die viel späteren interkontinentalen Kontakte durch Kolonialismus und den Sklavenhandel. Das durchschnittliche Tempo der Annäherung, die Zunahme der Ähnlichkeit, die ist frappierend ähnlich über all diese Szenarien hinweg.
Echt? Das ist ja erstaunlich. Gibt's da Zahlen zu?
Ja, die Studie beziffert die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass zwei Sprachen in Kontakt ein bestimmtes strukturelles Merkmal teilen, also über das hinaus, was man zufällig erwarten würde, mit etwa 4-9%.
4-9%?
Genau. Je nach Datensatz und Methode liegen die Werte im Paper zwischen 3,4-7,2%, aber die Größenordnung ist über die verschiedenen Analysen hinweg eben sehr ähnlich.
Das ist wirklich interessant. Egal wo, egal wann, wenn Menschen sich genetisch vermischten, rückten ihre Sprachstrukturen quasi im Gleichschritt ein Stück näher zusammen. Aber das wirft doch sofort die nächste Frage auf.
Welche?
Wenn der Grad der Annäherung global so ähnlich ist, heißt das dann auch, dass immer die gleichen sprachlichen Bausteine ausgetauscht werden? Gibt es quasi bestimmte Teile einer Sprache, die besonders leicht überspringen, besonders ansteckend sind?
Ja. Absolut zentrale Frage. Und die Antwort der Studie darauf ist ziemlich klar. Nein.
Nein.
Nein. Während die Rate der Konvergenz, also dieser Annäherung, global erstaunlich einheitlich zu sein scheint, gibt es eine enorme Variation darin, welche spezifischen Merkmale denn nun tatsächlich übernommen werden.
Okay, das heißt?
Das heißt, ob jetzt eher die Wortstellung im Satz angepasst wird oder ob bestimmte Laute übernommen werden oder ob sich grammatikalische Kategorien wie Zeitformen angleichen, das ist total unterschiedlich. Das variiert stark von einer Kontaktsituation zur nächsten.
Okay, das müssen wir uns genauer anschauen. Was hat die Studie denn da im Detail herausgefunden? Welche Arten von Merkmalen sind denn nun tendenziell eher Wanderkandidaten und welche weniger?
Also die Ergebnisse sind da ziemlich differenziert und halten auch ein paar Überraschungen parat. Nehmen wir mal die Wortstellung, also die Reihenfolgen von Subjekt, Verb, Objekt zum Beispiel.
Ja.
Da gab es eine leichte Tendenz, dass solche Merkmale der linearen Anordnung etwas häufiger oder zumindest ähnlich oft entlehnt werden wie andere Grammatikbereiche.
Das würde ja zu älteren Vermutungen passen, oder? Dass man sowas vielleicht leichter lernt, auch als Erwachsener?
Genau, das war eine Hypothese. Aber, und das ist das Wichtige, dieser Trend war nicht wirklich robust. Nicht über alle untersuchten Szenarien und Datensätze hinweg stabil. Also keine feste Regel.
Verstehe. Und bei den Lauten? Konsonanten, Vokale?
Ähnliches Bild. Es gab eine leichte Tendenz, dass Merkmale von Konsonanten eher übernommen werden als die von Vokalen. Aber auch hier, eher ein schwaches Signal, keine universelle Gesetzmäßigkeit, die immer und überall gilt.
Und wie ist das mit dem Unterschied zwischen, sagen wir mal, eher konkreten Wortbedeutungen, also lexikalischer Semantik, und der abstrakten Grammatik? Man würde ja intuitiv vielleicht denken, Bedeutungen sind greifbarer, die übernimmt man leichter als komplizierte Regeln.
Das war tatsächlich eine gängige Annahme, gestützt auf frühere Forschungen, auf Lerntheorien. Aber diese globale Studie hier, die zeichnet ein, ja, gemischtes Bild, teils sogar ein gegenteiliges.
Ach was?
Ja. Zwar zeigten auch Merkmale der lexikalischen Semantik, also zum Beispiel, ob eine Sprache ein Wort für Hand und Arm zusammen hat oder zwei getrennte, durchaus eine relevante Wahrscheinlichkeit entlehnt zu werden.
Aber?
Aber die eigentliche Überraschung, die lag bei bestimmten grammatikalischen Kategorien. Also so Fragen wie, hat eine Sprache überhaupt eine explizite Vergangenheitsform? Kennt sie grammatisches Geschlecht, wie im Deutschen der, die, das?
Ja, so abstrakte Dinge.
Genau. Und solche Merkmale zeigten teilweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, bei Kontakt übernommen zu werden, als man das vielleicht erwartet hätte.
Das ist ja spannend, obwohl man doch oft hört, dass solche abstrakten Grammatikstrukturen nach der Kindheit, nach dieser kritischen Phase, nur noch ganz schwer zu lernen sind.
Eben. Das stellt tatsächlich einiges auf den Kopf, was man so über die Übertragbarkeit von Sprachelementen dachte.
Haben die Autorinnen und Autoren denn eine Erklärung dafür?
Für diese unerwarteten Ergebnisse?
Ja.
Sie diskutieren verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, vielleicht unterschätzen wir die Fähigkeit von Erwachsenen, auch noch abstrakte grammatische Kategorien zu lernen.
Okay.
Eine andere ist, vielleicht sind die Merkmale in den Datenbanken nicht immer so erfasst, dass sie genau das abbilden, was für die Lernbarkeit wichtig ist. Eine Art Kategorisierungsproblem.
Mhm.
Und eine dritte Hypothese, die ich sehr spannend finde, vielleicht spielen Kinder in intensiven Kontaktsituationen doch eine größere Rolle bei der Übernahme von Grammatik, als man bisher dachte. Gerade im Kolonialismus-Kontext, wo dieser Effekt besonders deutlich war.
Ah, interessant.
Was aber ganz klar rüberkommt, es scheint keine einfachen universellen Regeln zu geben. Nach dem Motto, Merkmal X ist immer leichter zu lernen als Merkmal Y. Die Kognition allein erklärt es nicht.
Sondern was ist dann entscheidender?
Viel entscheidender scheint die spezifische soziale Dynamik des Kontakts zu sein. Also, wie sind die Machtverhältnisse? Welches Prestige haben die Sprachen? Welche Rolle spielt Sprache für die Identität der Gruppen?
Verstehe.
Diese sozialen Faktoren können offenbar alle Annahmen über reine Lernbarkeit überlagern oder sogar umkehren.
Okay, halten wir mal fest. Kontakt führt global im Schnitt zu mehr Ähnlichkeit und zwar in einem überraschend konstanten Tempo. Aber was genau ähnlich wird, das ist hochvariabel und hängt stark von der sozialen Situation ab.
Genau.
Gab es denn noch andere Ergebnisse, die vielleicht diesem Haupttrend der Annäherung widersprochen haben?
Ja, durchaus. Es gab noch eine weitere wichtige und unerwartete Wendung. Manchmal führt Kontakt nämlich nicht zu mehr Ähnlichkeit.
Sondern
zum Gegenteil. Sprachen entwickeln sich bewusst auseinander. Sie werden sich unähnlicher.
Moment, das klingt paradox. Kontakt soll doch Austausch fördern. Wie passt das zusammen?
Das Phänomen nennt sich Schismogenese. Der Begriff kommt vom Anthropologen Gregory Bateson.
Schismogenese?
Ja. Das beschreibt einen Prozess, bei dem Gruppen, die in Kontakt stehen, bewusst Unterschiede betonen. Gerade weil sie in Kontakt sind, um die eigene Gruppenidentität gegenüber der anderen Gruppe zu schärfen, sich abzugrenzen.
Ah, okay. Man will bewusst anders sein.
Genau. Und Sprache ist dafür natürlich ein super Werkzeug. Und die Studie fand tatsächlich statistische Hinweise darauf.
Und zwar wo?
Insbesondere bei Kontakten, die eben durch genetische Vermischung untermauert waren, also bei besonders intensivem, engem Kontakt. Da gab es bestimmte sprachliche Merkmale, die signifikant seltener geteilt wurden, als man das durch Zufall erwarten würde.
Seltener als zufällig. Das heißt, man hat es aktiv vermieden, ähnlich zu werden.
So interpretieren es die Forschenden, ja. Dieser Abgrenzungseffekt war sogar stärker als bei Kontakten, die nur durch geografische Nachbarschaft definiert wurden. Also gerade der enge Kontakt scheint das manchmal zu provozieren.
Gibt es da ein konkretes Beispiel aus der Studie? Welche Art von Merkmal eignet sich denn offenbar besonders gut zur Abgrenzung?
Ein sehr klares Beispiel dafür ist die Prosodie.
Prosodie. Was war das nochmal?
Das ist der Rhythmus, die Betonungsmuster, die Satzmelodie einer Sprache. Quasi der Sound, wie etwas klingt, wenn es gesprochen wird.
Ah ja, der Klang.
Genau. Und hier zeigten sich faszinierende, gegensätzliche Muster. Je nach Art der Kontaktsituation.
Erzähl mal.
In Szenarien mit einem deutlichen Machtgefälle, typisch für Kolonialismus, oft Kontakte zwischen geografisch getrennten Gebieten, da wurde die Prosodie tendenziell eher übernommen.
Warum das?
Vermutlich Anpassungsdruck. Man wollte vielleicht der prestigereicheren Gruppe ähnlicher klingen, dazugehören.
Okay, macht Sinn. Und im anderen Fall?
In Kontaktsituationen, die sozial ausgeglichener waren, oft innerhalb einer Region, zwischen benachbarten Gruppen, da wurde die Prosodie tendenziell weniger geteilt als andere Merkmale.
Also genau umgekehrt?
Genau. Hier scheint sie als wichtiger Marker zur bewussten Abgrenzung gedient zu haben, um die eigene Identität zu betonen. In diesen Fällen führte Kontakt also zu Divergenz, zum Auseinanderdriften, zumindest in diesem Bereich.
Das ist wirklich ein faszinierender Kontrapunkt. Sprache also nicht nur als Brücke, sondern manchmal aktiv als Mauer eingesetzt, gerade wenn der Kontakt intensiv wird.
So kann man es sehen, ja.
Bevor wir jetzt zu den Schlussfolgerungen kommen, kannst du uns noch kurz einen Einblick geben, auf welcher Datenbasis diese riesige Studie überhaupt beruht? Das klingt ja nach einer Unmenge an Informationen.
Das war's, definitiv. Um diese globalen Muster zu finden, braucht es natürlich gewaltige Datensätze. Sie haben genetische Daten von über 4.700 Individuen genutzt, aus 558 verschiedenen Populationen weltweit.
Wow.
Diese Daten kamen aus einer speziellen Datenbank, Gelator heißt die, die eben gezielt genetische Infos mit den gesprochenen Sprachen der Leute verknüpft.
Und die Sprachdaten?
Die wurden dann mit zwei der größten linguistischen Datenbanken abgeglichen. GBI, Graham Bank Independent, für Grammatikmerkmale und TLI, Typology Linked and Independent, die auch Phonologie, also Laute und lexikalische Merkmale abdeckt.
Und wie viele Merkmale wurden da angeschaut?
Insgesamt über 600 spezifische Merkmalsausprägungen. Also nicht nur grob Wortstellung, sondern ganz detailliert Objekt-Verbstellung versus Verb-Objektstellung und so weiter.
Puh, okay. Und wie analysiert man sowas?
Mit ziemlich ausgefeilten statistischen Methoden natürlich. Methoden wie Admixture zur Quantifizierung der genetischen Vermischung, die F3-Statistik zur Bestätigung und dann komplexe bayesianische Modelle, um die Zusammenhänge zwischen Genetik und Sprachähnlichkeit zu untersuchen.
Klingt kompliziert.
Ist es auch. Aber ein ganz wichtiger methodischer Punkt war, sie haben für die Ähnlichkeitsanalyse nur Sprachpaare verglichen, die nachweislich nicht miteinander verwandt sind.
Warum das?
Um sicherzustellen, dass die Ähnlichkeiten nicht einfach auf einem gemeinsamen Ursprung beruhen, so wie Deutsch und Englisch ja beide aus dem Germanischen kommen. Es ging wirklich rein um die Effekte von späterem Kontakt und Austausch.
Verstanden. Das war methodisch saubere Arbeit nötig. So, was nehmen wir jetzt aus dieser ganzen Erkundung mit? Was bedeutet das alles für dich, liebe Hörerin, liebe Hörer?
Ich denke, ein paar Kernpunkte bleiben hängen.
Ja, lass mal zusammenfassen. Erstens, egal wo auf der Welt, wenn sich Menschen vermischen, scheinen sich ihre Sprachstrukturen in einem erstaunlich ähnlichen Tempo anzunähern, sich quasi zu infizieren.
Genau, diese konstante Rate der Konvergenz.
Zweitens, was da aber genau ansteckend ist, welche Merkmale übernommen werden, das ist total variabel. Und überraschenderweise ist manchmal sogar trockene Grammatik ansteckender als gedacht.
Ja, entgegen der Intuition und älterer Theorien. Die soziale Dynamik scheint da wichtiger als abstrakte Lernbarkeit.
Und drittens, Kontakt führt nicht immer nur zu Nähe. Manchmal wird Sprache auch bewusst als Mittel zur Abgrenzung eingesetzt, wie das Beispiel der Prosodie des Sprachklangs zeigt, Schismogenese.
Exakt. Sprache als Werkzeug für Identität, im Guten wie im Schlechten.
Diese Studie zeigt also wirklich eindrücklich, wie tief die genetische Geschichte von uns Menschen mit der Evolution unserer Sprachen verwoben ist.
Und das hat, finde ich, auch durchaus bedenkenswerte Implikationen für die sprachliche Vielfalt auf unserem Planeten heute.
Inwiefern?
Naja, wir wissen ja, dass durch Kontakt Sprachen aussterben können, wenn eine dominante Sprache kleinere verdrängt. Das ist die offensichtliche Bedrohung.
Mhm.
Diese Studie legt aber nahe, dass Kontakt auch subtiler wirkt. Er führt eben zu einer Erosion der strukturellen Vielfalt innerhalb der überlebenden Sprachen. Sie werden sich ähnlicher in Grammatik und Lautstruktur.
Ah, okay. Nicht nur weniger Sprachen, sondern die verbleibenden werden sich auch ähnlicher.
Genau. Und in unserer globalisierten Welt mit immer mehr Migration und Kontakt, denk nur an mögliche Völkerwanderungen durch den Klimawandel, könnte sich dieser Prozess der strukturellen Vereinheitlichung beschleunigen.
Das bedroht dann nicht nur einzelne Sprachen, sondern auch den Reichtum an verschiedenen Wegen, wie Sprachen grammatikalische Probleme lösen können.
Ja, diesen ganzen Baukasten an menschlichen Sprachmöglichkeiten.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken, den du vielleicht mitnehmen kannst. Wenn diese sozialen Faktoren Macht, Prestige, Identität, Abgrenzung so entscheidend dafür sind, was sich in Sprachen durchsetzt und was nicht, was bedeutet das dann für die Vorhersagbarkeit von Sprachwandel in unserer heutigen Welt? Einer Welt, die ja einerseits durch Technologie und Mobilität immer vernetzter ist, aber andererseits auch von Spaltungen und der Suche nach klaren Identitäten geprägt ist.
Eine spannende Frage.
Könnten wir vielleicht gerade Zeugen davon werden, wie sich ganz neue, vielleicht unerwartete Muster der sprachlichen Annäherung, aber vielleicht auch der bewussten sprachlichen Abgrenzung herausbilden? Stoff zum Nachdenken.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.